Was ist der wohl schwierigste Weg, 1 Million Dollar zu bekommen? Also nicht der einfachste, sondern der schwierigste. Wir sind in der Mathematik. Da rollen die einen jetzt mit den Augen, weil sie an den womöglich verhassten Matheunterricht in der Schulzeit denken. Die anderen vermuten, es geht um eines der größten mathematischen Rätsel der Welt. Für die Lösung dieses Rätsels sind 1 Million Dollar Preisgeld ausgelobt. Doch die einzige Person, der es je gelungen ist, einen der insgesamt 7 sogenannten Millennium-Preise zu gewinnen, die hat jede Anerkennung abgelehnt und der Mathematik den Rücken zugekehrt.
Russland im November 2002. Es ist ein Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, als auf der Plattform Archive ein neuer Artikel hochgeladen wird. In Mathematikerkreisen wird kurz darauf gemunkelt, dass hier etwas ganz Großes publiziert wurde. Die Lösung eines Jahrhunderträtsels.
Also die Nachricht schlug wie eine Bombe ein. Niemand hatte das erwartet. Perlmann war bekannt, schon damals als brillanter Mathematiker, aber niemand wusste, dass er an der Poincaré-Vermutung arbeitete. Und innerhalb von Stunden ging die Nachricht um die ganze Welt.
Dass das Who is Who der Mathematik so schnell von diesem Artikel erfährt, liegt auch an der Art der Veröffentlichung.
Das Archive ist ein sogenannter Preprint-Server, wo die Leute ihre PDFs einfach ablegen können und andere das dann auch im vollkommen offenen, freien Zugang kostenlos einfach runterladen und anschauen dürfen.
Die Dokumente, die dort hochgeladen werden, durchlaufen keine Peer-Review, wie es bei wissenschaftlichen Publikationen sonst üblich ist. Das, was dort geschrieben steht, ist nicht zuvor auf die Korrektheit überprüft worden. Und dennoch haben viele bedeutende Mathematiker dieses Bauchgefühl, dass der Urheber dieses Artikels eine korrekte Lösung für ein mathematisches Rätsel gefunden hat, das seit fast 100 Jahren ungelöst ist. Die sogenannte Poincaré-Vermutung, benannt nach dem Mathematiker Henri Poincaré aus Frankreich.
In den 100 Jahren ihres Bestehens, von 1904, als Poincaré sie formuliert hat, bis ungefähr 2002, 3, 4, hat diese Vermutung ja viel schöne Mathematik generiert. Viele Menschen haben versucht, diese Vermutung zu lösen, zu beweisen oder zu widerlegen. Das hat nicht geklappt, aber dabei sind viele neue Erkenntnisse entstanden. Also man hat sich daran die Zähne ausgebissen, aber vielleicht positiv formuliert, man hat die Werkzeuge geschärft.
Michael Eisermann ist Professor an der Universität Stuttgart am Institut für Geometrie und Topologie, also genau dem Fachbereich, dem die Poincaré-Vermutung zuzuordnen ist.
In der Geometrie geht es um Längen und Winkel und Flächeninhalt und solche Dinge, also Dinge, die man messen kann. Das heißt ja das Wort. Geometrie ist die Vermessung der Erde. Und in der Topologie versucht man, von diesen Maßzahlen etwas wegzukommen. Was dann übrig bleibt, ist sozusagen die globale Form. Also wenn Sie auf der Erdoberfläche umherwandern, können Sie sich fragen, hat die Erdoberfläche die Form einer Scheibe oder ist es vielleicht die Oberfläche einer Sphäre, Oberfläche einer Kugel, das würde man eine Sphäre nennen, oder ist es die Oberfläche eines Schwimmreifens, das würde man einen Torus nennen. Und da geht es nicht mehr um Geometrie, da geht es nicht darum, wie groß oder klein das ist, wie sind die Winkel, sondern da geht es um die globale Form, die Topologie dieses Raumes, in dem wir uns da bewegen.
Also um den ganz großen Blick auf unsere Welt. Ein Mathematiker, der auch in der Topologie zu Hause ist, ist Grigori Perelman. Jener Mann, der 2002 den Artikel zur Poincaré-Vermutung veröffentlicht und damit ein Rätsel löst, das ihn 1 Million Dollar und eine Fields-Medaille reicher hätte machen können. Johann Beuerich hat in Mathematik promoviert und sich dann mit dem YouTube-Kanal Dorf Fuchs selbstständig gemacht, um die Faszination der Mathematik mit der Welt zu teilen. Auch über die 7 sogenannten Millennium-Probleme informiert er dort. Die Poincaré-Vermutung ist eine davon.
Inhaltlich sind das Fragen aus der Forschung, die auch bewusst aus sehr breiten Themenspektren gewählt wurden. Also von eher informatischen, eher physikalischen Themen bis zu reiner Mathematik. Also so, dass jedes Fachgebiet so sein Millennium-Problem bekommen hat, wo man sagen kann, so jeder Mathematiker arbeitet in irgendeiner Weise an einem Thema, was irgendwo zu so einem Problem führen könnte.
Die Wurzeln der Millennium-Probleme führen zurück auf den bedeutenden deutschen Mathematiker David Hilbert, genau 100 Jahre, bevor der 1-Million-Dollar-Preis eingeführt wird.
Hilbert war, als er die Probleme vorgestellt hat, im Jahr 1900 auf dem Internationalen Mathematikerkongress als Redner eingeladen. Das ist schon eine der höchsten Ehren, die man als Mathematiker bekommen kann, wenn man auf dem Internationalen Kongress dort einen Plenarvortrag halten darf. Und Hilbert dachte sich halt, naja, jetzt beginnt ein neues Jahrhundert, deswegen spreche ich mal so ein paar Probleme an, die das nächste Jahrhundert prägen könnten.
Und er behielt recht. Was Hilberts Probleme so außergewöhnlich macht, ist, dass sie nicht nur Antworten auf mathematische Fragen verlangen, sondern neue Wege des Denkens erschließen. Seine Rätsel inspirieren, provozieren und oft führen sie zu völlig neuen mathematischen Disziplinen. Sie erinnern daran, dass Mathematik nicht statisch ist, sondern sich stetig erweitert, wie ein unaufhörlich wachsender Kosmos des Wissens. Paris im Mai 2000. Zwei Jahre bevor Grigori Perelman seinen Artikel auf Archive hochladen wird. Gerade hat die Welt das neue Jahrtausend, also das Millennium, gefeiert und kluge Köpfe aus Mathematik und Naturwissenschaft sitzen im Collège de France zusammen, brüten darüber, was in ihren Fachgebieten heute wohl die schwersten und entscheidenden Rätsel sind. Rätsel, die wegweisend für die Mathematik des kommenden Millenniums sein werden. Und für die Lösung setzt das Clay Mathematics Institute ein Preisgeld aus von jeweils $1 Million.
Jeder kann $1 Million verstehen, aber kaum jemand kann die Schwierigkeit der Poincaré-Vermutung einschätzen. Insofern sind diese Preise außerhalb der Mathematik ein soziales Signal, sozusagen für die Wertschätzung, die Schwierigkeit der Arbeit und die soziale Anerkennung.
Ich glaube, die meisten Mathematiker waren schon sehr überrascht, dass es nur nach 2 Jahren schon möglich war, eins der Millennium-Probleme zu lösen.
Und dann steht diese erste Lösung sogar noch öffentlich einsehbar, für jeden, nicht nur für die Abonnenten der wissenschaftlichen Fachzeitschriften, sondern für die ganze Welt zugänglich im Netz.
Und dann ist im Prinzip das Interessante bei Perelman, dass er es nicht für nötig gehalten hat, das auch noch an einen Journal wirklich zu schicken und sozusagen in diese peer-reviewte Fachpublikationsliste wirklich aufnehmen zu lassen.
Die Poincaré-Vermutung ist nach dem französischen Mathematiker Henri Poincaré benannt. Sie sagt etwas sehr Grundlegendes und Wichtiges über die Topologie aus. Genau darüber hat der studierte Mathematiker Georges Spirou ein Buch veröffentlicht, das Poincaré-Abenteuer.
Poincaré war ein brillanter Mathematiker. Eigentlich hatte er Ingenieurstudien gemacht, aber dann wandte er sich der Mathematik und der Physik zu. Und da hat er wirklich Bahnbrechendes geleistet. In der Physik die Himmelsmechanik, wie Planeten herumfliegen im Weltall, in der Optik, Elastizität, Thermodynamik und auch, was viele vielleicht nicht wissen, die Relativitätstheorie hätte er fast noch vor Albert Einstein entwickelt.
Doch was verbirgt sich hinter dieser Vermutung, deren Lösung $1 Million wert ist? Stellen wir uns eine Kugel vor, wie sie unsere Erde ist. In der Topologie spricht man da von einer Sphäre.
Wenn Sie irgendwo einen Pflock in die Erde rammen und eine Reise von dort aus starten und hinter sich so eine Schnur herziehen, dann können Sie eine Rundreise machen und kommen irgendwann zu diesem Pflock zurück und können dort die Schnur wieder schließen.
Wenn wir den Versuch aber auf einem Schwimmreifen wiederholen, dann verfängt sich die Schnur in dem Loch in der Mitte und kann nicht zusammengezogen werden. So lässt sich der Unterschied zwischen der Oberfläche einer Sphäre und eines Torus, also einem Ball und einem Schwimmreifen, messen. Die Poincaré-Vermutung besagt nun genau dasselbe in weiteren Dimensionen, also dass Ball und Schwimmreifen immer unterschiedlich sind. So lassen sich durch sie Aussagen und Gedanken über die Beschaffenheit unseres Universums formulieren.
Wie sieht denn unser Universum, in dem wir leben, global aus? Wir kennen so einen kleinen Teil, das ist dreidimensional, aber wir wissen nicht, wie das global aussieht. Ist das eine Sphäre oder ist das ein komplizierterer Raum? Das hat natürlich starke physikalische Hintergründe, aber es ist auch eine topologische Frage, welche Räume sind denn überhaupt denkbar?
Es geht um das Verständnis, das wir von unserer Welt haben. Leider können wir uns mehr als 3 Dimensionen aber nicht vorstellen und schon gar nicht ein Experiment dazu machen. Die Lösung kann nur eine mathematische sein. Aber Poincarés Vermutung konnte lange nicht bewiesen werden. Poincaré selbst schrieb seine Entdeckung auf, aber ohne Beweis blieb seine Vermutung eben genau das. Eine Vermutung. Etliche hatten sich schon an Poincaré versucht und behauptet, das Problem gelöst zu haben. Sie alle irrten.
Aber bei Perelman war es halt wirklich tatsächlich so, dass er eine vernünftige Theorie weiterführen konnte und auch die Ansätze, die schon andere Leute auch vor ihm hatten, weiterführen konnte.
1966 wird Grigori Perelman in Leningrad geboren, dem heutigen St. Petersburg. Schon früh zeigt sich seine außergewöhnliche Begabung für die Mathematik, die er wohl von seiner Mutter geerbt hat. Auch sie ist Mathematikerin. Ihr Talent wird in den 1960er Jahren der Sowjetunion aber nicht weiter gefördert, als Frau und Jüdin. Sie aber tut alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Sohn zu fördern. Sie schickt ihn in einen Mathe-Club, in dem er bald als unbestrittene Nummer 1 gilt. Später wird er an einer renommierten Leningrader mathematischen Fachschule unterrichtet.
Mathematik wurde in der Sowjetunion als Symbol für die intellektuelle Überlegenheit und den Fortschritt des sozialistischen Systems betrachtet. Mathematiker wurden als Helden der Wissenschaft gefeiert und ihre Leistungen galten als Beweis für die Stärke und den Fortschritt der Nation.
Zu dieser Zeit ist Mathematik in der Sowjetunion beinahe wie ein Nationalsport. Das sowjetische Team dominiert regelmäßig die Mathematik-Olympiade. In Budapest 1982 nimmt auch Perelman daran teil, im Alter von 16 Jahren. Er bekommt am Ende die Goldmedaille überreicht, einen Sonderpreis, weil er die höchstmögliche Punktzahl erreicht hat und eine automatische Zulassung an einer Universität. Perelman ist erst 24 Jahre jung, als er promoviert und die Uni auf der Suche nach einer Anstellung verlässt. Und er hat das Glück, in eine Zeit des Wandels hineinzuwachsen, als die Sowjetunion eine Modernisierung ihres politischen und wirtschaftlichen Systems angeht. Anfang der 90er Jahre kann Perelman so in die USA reisen. Er forscht und lehrt ein paar Jahre, bevor er wieder zurückkehrt und sich einem mathematischen Teilgebiet zuwendet, der Topologie. Und damit verschwindet er zunächst von der Bildfläche. Zu diesem Zeitpunkt ist er 29 Jahre alt.
Niemand wusste mehr, wo er war. Niemand wusste auch genau, woran er arbeitete. Deswegen war es dann so überraschend, dass er die Poincaré-Vermutung bewiesen hat.
Perelman gilt als Eigenbrötler unter den Mathematikern, als jemand, der nur für die Mathematik lebt und dabei strenge moralische Erwartungen an sich selbst und sein Arbeitsumfeld hat. Gut 7 Jahre arbeitet er an der Poincaré-Vermutung und zieht sich in der Zeit immer weiter zurück.
Das Klischee der Mathematikerin, des Mathematikers ist natürlich wirklich, die sitzen in einem stillen Kämmerlein und brüten da über Probleme, die außer ihnen kaum jemand versteht. Also Perelman entspricht diesem Klischee in extremer Weise, das muss man schon sagen. Ich denke, dass dieses Klischee auch dadurch bestätigt wird, dass man über diese Fälle halt besonders gerne redet. Die sind extrem und man spricht natürlich über die extremen Fälle am liebsten.
Ein anderer berühmter Extremfall ist die Lösung von Fermats letztem Satz. Pierre de Fermat wird Anfang des 16. Jahrhunderts in Frankreich geboren, arbeitet als Anwalt, auch wenn seine Liebe der Mathematik gilt. Er veröffentlicht wenig, sondern schreibt über seine mathematischen Entdeckungen in Briefen. Im Laufe der Zeit werden viele seiner Sätze bewiesen, bis auf einen, sein letzter Satz. Es dauert fast 400 Jahre, bis in England Ende der 1970er der Mathematiker Andrew Wiles von diesem Satz so eingenommen wird, dass er gut 30 Jahre im Geheimen daran arbeitet, grübelt, ausprobiert, bis er ihn schließlich beweisen kann.
Die meisten MathematikerInnen sind vermutlich nicht so, sondern eher extrem kommunikativ in ihrer Arbeit. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten werden viele mathematische Probleme im Team, manchmal sogar weltweiten Kollaborationen gelöst. Das Eigenbrötlerische, das gibt's. Es kommt vor, es ist Teil der Arbeit. Manchmal muss man alleine arbeiten, aber dann will man sich auch wieder mit anderen austauschen, prüfen, nachdenken, neue Ideen sammeln.
Denn von mathematischen Rätseln, gerade solchen, an denen sich schon seit Jahrzehnten Mathematiker die Zähne ausbeißen, geht eine besondere Faszination aus. Von diesem Reiz berichtet auch Norbert Blum, ein ehemaliger Professor an der Universität Bonn für das Fachgebiet der theoretischen Informatik. 2017 war er selbst nah dran, eines der 7 Millennium-Probleme zu lösen.
Andere haben es probiert, haben es nicht rausgekriegt und das hat mich dann gereizt. Krieg ich es raus? Wenn das andere gute Leute probiert haben und ich probiere es, dann habe ich es sehr häufig auch nicht rausbekommen. Aber manchmal doch. Und das hat auf mich einen ungeheuren Reiz ausgeübt.
Norbert Blum hat das Millennium-Problem, an dem er gearbeitet hat, nicht gelöst. Kollegen fanden einen Fehler in seinem Beweis, den er mit seinen Methoden nicht korrigieren konnte.
Bei Perelmanns Beweis war es ja auch so, dass kleinere Lücken aufgetaucht sind bei der Prüfung, die aber dann geschlossen wurden. Das heißt, man hat es nicht nur geprüft, sondern auch verbessert. Und ich denke, dieser Prozess ist ganz normal, dass man das nicht nur als fertiges Produkt prüft, sondern auch verbessert, durcharbeitet und dadurch besser versteht.
Die Welt benötigt zunächst Zeit, um Grigori Perelmanns Beweis zu verstehen. Gute 2 Jahre dauert es, bis Expertengruppen gemeinsam Perelmanns Artikel überprüfen und für richtig empfinden können. Und doch, es bleibt eine Restunsicherheit, ob Perelmann durch die Veröffentlichung auf einer Plattform wie Archive einen Beweis erbracht hat, den man als solchen anerkennen kann.
Eigentlich hat das Clay Mathematics Institute gesagt, wir akzeptieren eine Lösung erst, wenn sie wirklich in einem Fachjournal angekommen ist. Und auch dann muss noch mindestens ein Jahr vergangen sein. Und eigentlich hat das Institut auch die Regel, vielleicht wurde die auch seitdem nochmal angepasst, aber derzeit ist die Regel auch so, man soll auch zu seiner Lösung bereit sein, Fachvorträge zu halten und seinen Kollegen das zu erklären und auf Konferenzen damit Vorträge zu halten, damit wirklich die Fachwelt darüber diskutieren kann und auch Nachfragen stellen kann.
Obwohl Perelmann die Poincaré-Vermutung bewiesen hatte, blieben die Auszeichnungen, die Ehrungen, die mit der Lösung solch eines Rätsels zu erwarten waren, also zunächst aus.
Sein Beweis ist so kompliziert, er wusste, das wird lange dauern. Ich glaube, es war ihm mehr oder weniger egal auch. Er hat am Anfang hat er Leuten geholfen, wie er in Amerika war, zu erklären. Und nachher hat er gesagt, kümmert euch drum, mich geht es nichts mehr an. Er ist völlig von der Bildfläche verschwunden.
3 Jahre nach seiner Lösung der Poincaré-Vermutung legt er seine Stelle nieder und zieht sich komplett aus der Mathematik zurück. Er sei enttäuscht, lässt er die Welt wissen. Die Mathematik hat ihr Wunderkind vergrault. Und dann geschieht etwas Eigenartiges. Im darauffolgenden Jahr erscheint eine wissenschaftliche Publikation zweier Kollegen, die behaupten, in ihrem Artikel einen vollständigen Beweis der Poincaré-Vermutung zu liefern. Ihrer Ansicht nach hat Perelmann nur den Anfang eines Beweises geliefert, sie jedoch die letzten Sprossen der Leiter erklommen, die zu einem tatsächlichen Ergebnis führen. Es ist Gesetz der Mathematik, dass derjenige, dem der allerletzte Schritt eines Beweises gelingt, die ganzen Lorbeeren dafür erhält.
Also vor allem, Perelmann hat alle seine Vorarbeiter benannt. Natürlich wird ein mathematischer Beweis nicht aus dem Nichts erschaffen. Immer steht man auf den Schultern von anderen Riesen. Und er hat Vorarbeiten anderer Mathematiker benutzt und erwähnt.
So ist sein Beweis auch nach ihm und seinem mittlerweile verstorbenen Vorarbeiter Richard Hamilton benannt. Wie sich später jedoch herausstellen wird, ist der angebliche Beweis der Kollegen ein Plagiat. Durch diesen Artikel aber scheint sich die Welt der Mathematiker letztlich einen Ruck zu geben. 2006, beim Internationalen Mathematikerkongress, wird Perelmann endlich als derjenige anerkannt, der die Poincaré-Vermutung gelöst hat. Für Grigori Perelmann aber hat diese Auszeichnung zu lange auf sich warten lassen. Als er 2006 mit der Fields-Medaille ausgezeichnet werden soll, lehnt er ab. Und auch als 2010 das Clay Institute ihm den Millennium-Preis und das dazugehörige Preisgeld von 1 Million Dollar zuspricht, lehnt er ab.
Perelmann war unzufrieden mit der Verleihung des Preises oder mit der Wertschätzung, die verschiedenen Beiträgen seinem und anderen gegenübergebracht wurde und hat deshalb gesagt, diesen Preis, den unterstütze ich nicht, ich will damit nichts zu tun haben.
Grigori Perelmann demonstriert, dass der Antrieb für mathematische Forschung die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis ist. Dass Mathematik nicht nur ein abstraktes Schulfach, sondern eine sich ständig entwickelnde Disziplin voller Herausforderungen und Rätseln ist, die unser Verständnis der Welt erweitern kann.
Eines von den 7 ist jetzt gelöst, die anderen 6 sind noch offen. Und wenn es nach mir geht, dürfen die auch noch eine Weile offen bleiben, weil der Prozess da wirklich sehr wichtig ist und Mathematik erzeugt.
Wer auch immer sich an ihrer Lösung versuchen wird. Eines steht aber jetzt schon fest.
Die Millennium-Probleme zu lösen, ist der wahrscheinlich schwerste Weg, um an 1 Million Dollar zu kommen.
Ich zitiere mal Karl Friedrich Gauss, der gesagt hat, es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, das den größten Genuss gewährt.
Es gibt also noch reichlich Gelegenheit, sich weitere Millionen zu verdienen. Auch in der Physik gibt es noch Unbekanntes. Wer mehr über die großen Köpfe der Physik erfahren will, wir empfehlen die Radiowissen-Folge über die Frauen der Familie Curie, Marie und ihre Töchter Irène und Eve. Zu finden in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt.